Jahre alt, ich war in der Pfadi. Und es war wunderschön, wir waren in meinem Bauernhaus, schlafen im Stroh, wir hatten sehr viel Platz, konnten dort Fußball spielen, alles andere machen. Aber es gab keine sanitären Anlagen, also oder mir sagte es niemand. Genau, und so das Brünzeln, das ging dann sehr einfach. Aber das andere Geschäft, das hat mich jetzt nicht so sehr angemacht. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, 3 Tage zu warten. Genau, und als ich noch nach Hause kam, meine Mutter weiß es immer noch, obwohl sie ein paar Jahre her ist, ich habe sie weder begrüßt, noch umarmt, noch irgendwas, bin schnurstracks zur Toilette und habe mich dort erleichtert. Genau. Und wenn ich heute in meinem ersten Block über das Warten rede, geht es nicht darum, aber das passt noch sehr gut zu Pfingsten und zu warten. 3 Tage, genau, was für eine Allegorie. Genau. Ich habe mich auch sehr gefreut, auch weil wir ja nicht nur gemeinsam moderieren, wie ihr gesehen habt, sondern auch gemeinsam predigen oder nacheinander predigen. Ich habe mich sehr gefreut, mit Danny auch die Predigt aufzuteilen. Und das Wichtigste, das Schöne ist, habe ich auch in der Einladung geschrieben, so dass ein Feuer kommt, sodass wir ergriffen werden vom Pfingsten. In der Vorbereitung wurde ich schon ergriffen. Kurz bevor ich Danny traf, habe ich ein bisschen den Bibeltext angeschaut. Wir haben gesagt, was spricht dich an, was spricht mich an? Erstens mal hat ihn etwas anderes angesprochen als mich. Genau, wir haben uns dort wie automatisch gut getroffen, dass wir natürlich nicht falschen mussten, sondern auch ich musste eigentlich eine andere Predigt vorbereiten, die ich letzte Woche in Luzern hatte. Aber ich war so von dem Bibeltext, von dem Pfingsttext ergriffen, dass ich zuerst die Predigt, die ich erst eine Woche später hatte, eigentlich schon fix fertig vorbereitet hatte. Und danach musste ich irgendwann anders an einem anderen Tag machen. Also es hat mich von Anfang an gepackt. Und das ist unser Wunsch auch von Danny und auch von mir, dass es dich packt einmal mehr. Ich denke, es ist nicht deine erste Pfingstpredigt, aber es soll die sein, die einmal mehr eine Freude und ein Feuer, einen frischen Wind, einen Sauerstoff in dein Glaubensleben bringt. Genau. Ich beginne gleich mit dem Text, mit dem ersten Kapitel, und zwar Vers 4 und 5 und Vers 8. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist mal eine steile Ansage, die Jesus seinen Jüngern mal bringt. Und eigentlich hat dann mit der Verheißung, dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes, das dann Danny noch mehr in seinem zweiten Kapitel erwähnen wird, hat es ja die ganze Weltgeschichte entscheidend verändert. Dass der Glaube bis alle Winkel dieser Erde gelangt ist, dass bis heute Millionen von Gläubigen, wenn man die Weltgeschichte zählt, Milliarden von Gläubigen gekommen sind und dieser Glaube von diesen 12 Außenseitern und auch Jesus, der ja als Gott, Gottes Sohn, jetzt auch nicht königlich daherkam, sondern als einfacher Zimmermann und ans Kreuz geschlagen wurde, diese Geschichte ist ja enorm spektakulär und bis heute wächst die Gemeinde Gottes in alle Winkeln der Erde und prägt diese ganze Erde auch mit den 10 Geboten, mit der ganzen Rechtsprechung, unsere Bundesverfassung und so weiter und so fort. Also was mit dem Heiligen Geist, mit dem Pfingsten losgetreten wurde, ist enorm. Und hat mich wieder neu fasziniert auch, was für eine gewaltige Kraft dieser Heilige Geist hat. Wir wissen das, wir nicken, wir schätzen das, aber einmal mehr wurde mir bewusst, was für eine Kraft wir andocken können, wenn wir Gott bitten: Heiliger Geist, komm in mein Herz, komm in meine Probleme, in meine Herausforderungen und wirk du. Und das ist nicht nur ein schönes Gebet, die Kraft, die wirkt vom Heiligen Geist, die ist spektakulär. Und es ist wie ein Schatz, genau, direkt. Aber dieser Schatz kommt dann erst nächsten Sonntag zum Einsatz, wenn dann die Serie über die Finanzen Besitz geht. Es ist ein enormer Schatz, den uns Jesus überlassen hat, dir und mir, jeder erfahrbar. Was ich aber auch schön finde, der Geist ist nicht nur enorme Kraft auch, dennoch behält es immer wieder Ordnung und Struktur. Also erstmal trinitisch gesehen, trinitisch gibt es das Wort, egal, auf alle Fälle, Gott, der Schöpfer, schickt seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt. Er sagt, es ist gut, dass ich wieder zum Vater zurückkehre, ich aber sende euch den Heiligen Geist. Natürlich sind alle drei Gott und alle drei waren schon seit Anfang an dabei. Aber so auf der Erde, so die Hackordnung, immer zuerst war Gott schon da. Er schickte dann Jesus, den Sohn, und nachher kam dann der Heilige Geist. Oder auch geografisch hat es eine Ordnung. Es beginnt in Jerusalem. Man konnte nicht irgendwo anders hingehen und sagen, ja, wir können ja skypen oder so, du kannst ja sonst schauen. Nein, du musst in Jerusalem sein, dort spielte die Musik ab. Und nirgends anders am Anfang. Und dann zog es Kreise, wie du einen Stein in einen See wirfst. Zuerst kam Judäa, das war so die Region um Jerusalem herum. Dann kam Samarien dazu, das war dann so ein Nachbarsgebiet. Und zum Schluss dann die ganze Erde. Und eben bis in alle Winkel, bis in alle Urwaldswinkel kam dann der Glaube an. Aber es begann ganz einfach in Jerusalem und zog immer weitere Kreise. Dann, wie gesagt, wie wir im Comic schon gesehen hatten, Jesus blieb dann nicht lange Zeit bei den Jüngern, er fuhr wieder zum Himmel hinauf. Und das war sicher ein enorm übernatürliches Wunder. Und die Jünger, die blickten dann weiterhin zum Himmel, völlig verständlich, oder? Und hier möchte ich nochmal ansetzen, da gibt es ein spannendes Detail, Vers 10 und 11 des ersten Kapitels. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblicken, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie Jünger an, was steht ihr noch hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Erstmal ist spannend, wenn in dem Neuen Testament zwei weißgekleidete Männer derart betont werden, sind es höchstwahrscheinlich Engel. Es würde auch decken, dass sie sagt, auf einmal sind wie plötzlich da. Ich glaube nicht, dass sie sich, also vielleicht haben sie sich angeschlichen, auf jeden Fall sind die Engel sind dann plötzlich da. Und ich glaube auch nicht, dass die Jünger so ein paar Sekunden hochgestarrt haben, sondern dass sie da drohten, zur Salzsäule zu werden, weil sie da unaufhörlich hinaufschauten. Und die Engel sagten, hey Leute, lasst das mal sein, ihr habt etwas anderes zu tun. Jesus hat euch aufgetragen, was ihr tun sollt. Und das heißt nicht da hinherschauen und einfach in alte Zeiten schwelgen. Vielleicht kennst du eine ähnliche Situation, vielleicht am Bahnhof mal, wo du vielleicht ein erstes Mal eine Reise machen musstest. Ich kann mich erinnern, weil ich erst mal ins Tessin fuhr mit meiner Schwester, zu meinem Vater. Und meine Mutter war am Bahnhof, sie stand dort und ich war im Abteil, sie winkte und winkte und ich saß dort und schaute nach. Ich sah sie schon längstens nicht mehr, aber ich dachte so, oh nein, Mami. Und schwelgte, oh nein, jetzt allein mit der Schwester, die ist älter. Wir hatten damals auch immer wieder mal eine gute Portion Streit, wie es manchmal unter Geschwister gehen kann. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch nachschaute. Meine Schwester fand es immer mal peinlich, dass ich immer noch nachschaute, weil meine Mutter schon längst weg war. Vielleicht kennst du das Gefühl. Die Bibel redet nicht so. Man soll nicht irgendwie nachschwelgen und immer an die guten alten Zeiten erinnern, sondern handelt, bis ich wiederkomme. Das Herz in die Hand nehmen. Das heißt nicht, dass man die gute alte Zeit rückdenken kann, das ist nicht der Punkt, aber nicht so das Nachschauen, sondern das Nachstarren, das Verharren im Ganzen. Das kann auch kontraproduktiv werden. Das Warten soll produktiv werden. Das Warten auf etwas, und das kennen wir alle zu gut auch, das kann man produktiv nutzen, das soll man produktiv nutzen. Ich habe vier Parameter zum Abschluss noch beschrieben, was die Jünger dann umgesetzt haben, Vers für Vers. Aufgelistet. Das erste ist, sie blieben dann in Jerusalem vor Ort. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie du vielleicht denkst, weil nach der Kreuzigung verteilten sie sich alle wieder, wo sie herkamen, die meisten aus Galiläa. Aber Jesus sagte, bleibt in Jerusalem als Akt des Gehorsams. Geht nicht zurück, auch wenn es nicht sofort wieder geht, auch wenn es ein paar Tage länger geht. werdet nicht schwach und sagt, ich gehe wieder fischen, sondern es ist ein Akt des Gehorsams, ihr bleibt hier in Jerusalem, weil hier beginnt es und nirgends anders. Jetzt noch spannend, in Jerusalem war für sie ein Ort des Trauers, ein Ort des Schreckens durch die Kreuzigung, aber durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde es ein Ort der Freude, ein Ort des enormen Wachstums der Gemeinde. Der Vers 13 betont, dass sie sich regelmäßig trafen. Wie schön für einen Pastor, wenn so ganz aus dem Bibeltext Verbindlichkeit fokussiert wird, oder? Nein, genau, es ist ja wie ein Vorbau, wenn man sich regelmäßig trifft, kann auch etwas wachsen. Viele von euch kennen auch Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele, sie teilten alles und jeder brachte in die Gemeinde, was er gerade hatte und so. Und alles beginnt natürlich ganz logisch, dass man sich trifft, dass man sich immer wieder trifft, dass Herzen sich verbinden, dass man zusammenkommt. Also das haben die Jünger täglich vorgelebt, sie haben täglich sich getroffen und die Gemeinschaft gehabt und die Gemeinschaft, die Beziehung auch vertieft. Nicht nur von den Zwölfen, sondern es wuchs ja dann schon zu dieser Zeit. Vers 14 fokussiert, dass sie einmütig im Gebet waren. Sie trafen sich nicht nur, hatten eine schöne Zeit und aßen zusammen, sondern sie beteten auch zusammen. Und einmal mehr, einfach das Gebet immer wieder. Wissen wir, wie wichtig das ist. Es ist nicht wegzudenken, immer wieder Gott zu suchen im Gebet, ob alleine, ob gemeinsam. Mir fiel noch das Wort einmütig auf, darum habe ich das kursiv gesetzt. Einmütig bedeutet nicht, dass jeder es genau gleich sieht. Auch in diesem Raum hier, bei 40, 50 Leuten hier, werden wir 40, 50 verschiedene Schwerpunkte setzen, auch über Pfingsten, über den Heiligen Geist. Und das ist auch schön, das ist auch eine Diversität, die Gott auch gemacht hat. Der Punkt ist, wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Vision haben. Dass wir gemeinsam am selben Strick ziehen, das ist schon sehr wichtig. Aber dass man andere Nuancen hat, dass man andere Schwerpunkte ein bisschen wichtiger sind als andere, das ist normal. Und ich finde es auch schön, die Jünger waren einmütig. Aber sie waren längst nicht immer gleicher Meinung. Da sehen wir in der Bibel genug Beispiele und die Bibel ist auch ehrlich genug, darauf hinzuweisen, über ihre Rangstreit, die sie hatten oder über Missverständnisse und Zweifel, das erträgt es. Aber dass man am gleichen Strick zieht, dass man dieselbe Vision hat, dass das Gottesreich schon auf der Erde spürbar ist, das soll sein und für das auch zu beten, ganz bewusst auch. Und der letzte Punkt, sie lösten weiterhin interne Herausforderungen. Die Herausforderungen, die kamen, die wurden nicht einfach mit Gebet dann gelöst, sagen wir beten und dann kommt es dann schon gut, weil die wenigsten Probleme lösen sich von selbst oder nur mit Gebet. Vielfach muss man aktiv etwas tun, etwas kommunizieren, sich hineingeben und das setzen sie um. Auch das bedeutet warten. Das heißt nicht, die Hände in die Schoß zu legen, sondern auch aktiv etwas tun. Es ist auch spannend, im ersten Kapitel, die erste Hälfte, sind all diese Punkte, Jesus Himmelfahrt und eben all diese Teachings, was sie machen sollen. Und die ganze zweite Hälfte betrifft diese Herausforderung. Und vor eben Judas, der Verräterjünger, musste dann ersetzt werden. Sie haben dann zwei Männer gefunden. Dann wurde lustigerweise mit einem Losentscheid, genau wurde gesagt, wer von diesen zwei wird jetzt da gewählt. Und dann wurde ein weiterer zwölfter Jünger gewählt. Genau, sie mussten zwölf sein, wieder strukturell, finde ich spannend, oder? Auf alle Fälle musste ersetzt werden. Und ich finde das noch spannend, es ist gleich viel Text. Und ich habe das nach meinem Verständnis einfach so aufgefasst, Herausforderungen kommen und sie werden reichhaltig sein. Und auch wenn wir später an die Apostelgeschichte sehen, wir sehen diverse Herausforderungen, die Gemeinde hat. Egal wie viel wir beten, egal wie einmütig wir sind, egal wie regelmäßig wir uns treffen, Herausforderungen werden kommen in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben einer Gemeinde. Und das können wir nicht ausweichen. Aber wir können darauf antworten, indem wir gemeinsam und indem wir in die Kraft vom Heiligen Geist auch anzapfen. Genau, und das wäre auch schon mein erster Teil. Wir werden es, bevor dann Danny übernimmt, werden noch ein paar Klänge hören, dass wir noch ein bisschen setzen können, bevor wir dann, wie gesagt, zum Danny, zum zweiten Teil kommen, zum zweiten Kapitel, wo es dann vom Warten in die Aktion geht.
Also, jawohl. Funktioniert, ihr hört mich wunderbar. Teil 2, Pfingsten, immer noch das Erste. Was will man dazu sagen? Die Mehrheit von euch wird Bescheid wissen über Pfingsten. Also ihr schafft es eigentlich ganz gut allein. Jedes Jahr hört ihr euch das Zeug an. kennt die alten Geschichten. Ihr schafft das wunderbar allein eigentlich. Ha, und gleich hat Alan und ich, wir haben uns getroffen, um das nochmal auszuführen. Und nächstes Jahr machen wir es vielleicht nochmal. Wer weiß. Pfingsten, das wahrscheinlich unbekannteste christliche Fest. Wenn man eine Volksumfrage macht auf der Straße, kaum einer wird eine Ahnung haben, was heute eigentlich gefeiert wird, und noch schwieriger wird es morgen. Da geht uns selbst auch die Luft aus. Weil wieso eigentlich morgen? Keine Ahnung, darauf gehen wir heute nicht ein. Aber Pfingsten ist eher bekannt für freie Tage, Ferien, was den meisten Leuten so einfällt dazu. Das sind so die mir das Leben schwer machen. In meinem normalen ersten Job, sie verstopfen die Straßen und fahren wie die Wilden. Ist nicht so. Besser, sie werden daheim. Oder nehmen ÖV, die können wenigstens fahren. Genau. mal ein bisschen Werbung machen. Genau. Pfingsten, was ist das eigentlich und was war das eigentlich von dem, wo wir im ersten Teil gehört haben? Die Zeit des Wartens ist ja hoffentlich irgendwann vorbei und die war auch zu Ende. Und dann kam das Pfingsten und was kam da eigentlich? Und wieso waren die ganzen Typen vor Ort? Wieso waren die ganzen Leute da? Gott hatte nur sehr begrenzt Anteil daran. Muss er enttäuschen an dem Punkt. Das war reine Tradition. Das hat sich so ereignet. Die waren einfach da. Weil, ihr seht es da schon, Pfingsten, das ist nicht ganz neu erfunden, es wurde nur ein bisschen angepasst. Das war ein Erntedankfest. Ist heute noch ein Erntedankfest, wenn man jüdisch unterwegs ist. Wird 50 Tage nach Passa gefeiert. Und ein Pilgerfest, von dem her geht man nach Jerusalem. Das hat man schon immer so getan. Deswegen die vielen Leute vor Ort. Deswegen auch die vielen Fremden vor Ort. Israel hatte damals schon ein ordentliches Ausländerproblem oder was auch immer. Es waren viele Fremde vor Ort. Das war einfach so. Bis heute. Also es hat nichts in dem Sinne Spezielleres, Mystisches gehabt, sondern das waren ganz normales, traditionelles Erntedankfest, jüdisches, und die waren einfach vor Ort. Aber das Spezielle ist, Gott wirkt in so ganz normale Abläufe, in traditionelle Abläufe hinein und benutzt das für sich. Weil sonst wäre es ein bisschen kompliziert gewesen, die alle von A nach B zu transferieren und auf Jerusalem zu verschieben. Das ist gar nicht so einfach. Also, in erster Linie ein ganz normales Erntedankfest hier, denken an Abschluss der Weizenernte und an die 10 Gebote, die damals gegeben wurden. Inhaltlich völlig jenseits von dem, was wir mit Pfingsten in Verbindung bringen. Aber egal, geht nicht um das. Und da hinein passiert eben unser Text. Und da heißt es, das ist so der klassische Pfingsttest, Apostelgeschichte 2, Vers 1, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen und das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen setzten. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das ist das Pfingsten. So, nicht ganz Teil 1, wir haben ja Teil 1 schon gehört, aber so von der Pfingstgeschichte ist das so der harte Kern. Das ist passiert, steht gar nicht so viel da. Wenn wir weitergehen, ein Schritt weiter, ab Vers 5, Da heißt es eben dann, damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Eben, die waren einen Weg fort. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Was am Pfingsten auffällt, ist das, oder was mir aufgefallen ist, wir sind da sehr unterschiedlich gewesen, auch in der Vorbereitung, ihr habt das gemerkt, es geht überhaupt nicht um die Jünger. Also schon auch, aber mehr als Mittel zum Zweck. Die Jünger, das ist nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Das ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, dass diese Leute, die da versammelt waren, aufgrund von dem Geheiß vor Jesus, dass sie eine tolle Erfahrung machen an Pfingsten. Finde ich da nirgendwo. Das wird einfach, es hat sich so ereignet. Ja, die waren gerade da. Aber es ging nicht um sie. Es geht nicht um sie. Es ging nicht darum, dass sie eine tolle Erfahrung machen, sich wohlfühlen dabei. Die haben sich wahrscheinlich überhaupt nicht wohlgefühlt. Die waren völlig daneben. Findet sich im Text überhaupt nicht. Vielmehr geht es um die anderen Personen. Die Pilger, die vor Ort waren, die Fremden, die da waren, das ganze Volk, was in Jerusalem war, um die geht's. Und die Jünger führen aus, was Gott ihnen aufträgt. So viel hat es mit ihnen schon zu tun, aber sicher nicht als Ziel. Und am Ende wundern sich die Leute. Das kennen wir sehr gut als Pastoren. Man erzählt irgendwas. Ja, bereitet das vor, wochenlang, tagelang. Und die Leute sitzen da. Was will er uns damit sagen? Was soll das bedeuten? Was geschieht hier? Ja, das ist so ein bisschen, ja, genau. Was soll das werden? Was mag das bedeuten, steht da. Die Jünger sprechen in verschiedenen Sprachen und eigentlich sogar Dialekten. So heißt es da im Urtext, in Dialekten. Ganz schwierig, das zu lernen. Sprache ist das eine, einen anderen Dialekt zu lernen, ist ein bisschen kompliziert. Auch das ist nicht der Riesenpunkt, dass die auf einmal anders sprechen. Das ist nicht der große Punkt, sondern es geht darum, was sagen die denn? Sie sprechen über die großen Taten Gottes. Das ist der Punkt. Die reden über Gott. Und einfacher so, dass der andere das halt besser versteht. Okay, das war noch nett und plausibel für den. Aber es geht um Gott. Es geht um Gott. Und das alles andere ist ein Hilfsmittel dazu, dass der es eben versteht. Also ist schon nett, wenn du mit mir Deutsch redest. Klar kann ich auch anderes ein bisschen. Aber da ist die Chance am größten, dass ich es verstehe. Und selbst dann ist es immer noch ein bisschen schwierig. Aber je nachdem. Und genau so hat es Gott gemacht. Es geht darum, dass seine Botschaft ankommt. Gott hat gehandelt, er handelt und wird in Zukunft handeln. Und er benutzt Situationen, um an sein Ziel zu kommen. Wenn wir einen Schritt weitergehen, so am Vers 14, da muss natürlich Petrus was sagen dazu, zu der Frage, was soll das bedeuten? Was macht ihr da? Was ist los? Es gab ein bisschen wilde Spekulationen von wegen zu viel getrunken am Morgen. Wir fanden in der Vorbereitung noch, das ist noch interessant, der hat das überhaupt nicht abgelehnt. Der hat nicht gesagt, ja, wir als erste Christen oder wie auch immer sie sich bezeichnen, wir trinken sowieso nicht. Alkohol ganz übel. Findest du nichts? Er hat nur gesagt, hey, es ist noch relativ früh. Aber komm du 3 Stunden später wieder. Die sagt, es wird gar nicht abgelehnt. Grundsätzlich. Und sagt, ein bisschen früh. Die sind nicht betrunken. Genau. Aber da heißt es, ab Vers 14, da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Eben, ja. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Ab Mittag vielleicht, keine Ahnung. Er sagt nichts grundsätzlich dagegen. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Petrus erklärt es dann noch ein bisschen weiter. Ich verschone uns heute Morgen damit. Dürft es gern weiterlesen. Pfingstpredigt, auch die relativ speziell. Aber er geht sehr darauf ein, auf die Geschichte. Das hat alles seine Geschichte im Alten Testament. Und er weiß natürlich, wen er vor sich hat in aller Regel. Das sind Leute, die sind da sattelfest in der Geschichte. Und die holt er ab mit Geschichten vom Alten Testament. Und er erklärt ihnen das. Das hat seinen Weg, das, was er heute erlebt, hat seinen Weg genommen schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Und am Ende liest er, oder kommen wir zu diesem Text ab Vers 37. Und sie fragten schon wieder. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und andere Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Stellen immer wieder Fragen, was sollen wir tun? Ja. Und er antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Genau darum geht's. Das ist eigentlich Pfingsten. Und ich hätte eigentlich anfangen können damit. Und euch fragen können, was ist denn Pfingsten? Wir sitzen mittendrin. Dass wir in aller Unterschiedlichkeit da versammelt sind, um die Uhrzeit, in der Art und Weise, wie wir den Gottesdienst gestalten, das ist Pfingsten. Dass fremde Personen miteinander in eine Richtung gehen, an einem Strick ziehen und sogar in dieselbe Richtung, das ist Pfingsten. Dass Gott verschiedenste Menschen vereint für sein Ziel, das ist Pfingsten. Nichts anderes. Und es passiert nicht einfach so aus uns heraus. Also Motivationen sind vielleicht unterschiedlich, je nachdem muss jeder sich selbst fragen, warum bin ich heute Morgen da? Beantworte ich wahrscheinlich anders als du, aber auch für mich, ich unterliege überhaupt keinem Zwang. Null und nichts. Warum? Warum sind wir da? Und wenn wir das nicht beantworten können, wird es schwierig. Aber dann verweise ich euch da an euren Pastor. Das ist aber eine ganz wichtige Frage. Warum tue ich, was ich tue? Und wieso sind wir da? Sind wir heute da? Gott vereint uns in Gottesdiensten, in Gemeinden, auf dem Weg miteinander. Das ist Pfingsten eigentlich. Und deswegen wird das auch manchmal so bezeichnet, Pfingsten als Geburtstag der Kirche. Weil ohne dieses Pfingsten hätte es christliche Kirche niemals gegeben. Nie. Hätte es nie gegeben, wäre kaputt gegangen. Und es beginnt mit einzelnen Personen. Damals wie heute, das ist ja nicht anders. Auch wenn wir da natürlich sehr beeindruckend lesen, Petrus hält eine Predigt und dann kommen 3000 Menschen zum Glauben. Mal so nebenbei. Und dann steht da ein bisschen später dann, und Gott fügte jeden Tag Menschen hinzu. Ist eher das, was wir als Pastoren seltener erleben. Wir sind froh über 3. Wir sind froh über jeden, der bleibt. Aber auch über 3, die neu hinzukommen. 3000 ist jenseits von unserer Vorstellung. Das kennen wir nicht. Aber egal, wie viel da beschrieben sind, egal, wie viel wir erleben, und vielleicht sind es mal mehr und mal weniger, und vielleicht lange Zeit überhaupt nicht, es geht nicht um das. Es geht um jeden Einzelnen. Jede einzelne Person und um uns selbst auch. Es geht nicht um die Masse. Das sieht einfach nur groß aus. Es geht um jeden Einzelnen. Auch 3000 Leute bestehen aus einzelnen Personen. 1, 2, 3 und so weiter. Das ist wichtig und das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn man irgendwelche anderen tolle Berichte liest weltweit, da 100, da 500, irgendwas. Egal. Es ist einer und noch einer und noch einer. Das ist wichtig. Und was der 400. macht, ist das, was der 400. macht. Es ist immer noch Einzelne. Das ist wichtig. Und dieses kleine persönliche Pfingsten, dass ein Mensch entscheidet, für sich umzukehren, neu anzufangen, neu anzuknüpfen, Dinge, alte Dinge, geliebte Dinge über Bord zu werfen, sich neu auszurichten, das ist wichtig. Darum geht's. Und das kannst du nicht in der Masse abhandeln. Du kannst ja keinen Kompaniebefehl ausgeben und sagen, ihr 100 Mann jetzt da neu ausrichten. Kann man machen, hat man gemacht früher, bringt nicht viel. Bringt nicht viel. Dann habe ich Leute irgendwo auf einer Liste, auf dem Papier, ändert nicht viel. Wirkliche Veränderung passiert von Herz zu Herz, ganz persönlich. Alles andere hat wenig Wert. Wenn wir zum nächsten gehen. Die Jünger hatten es nicht leicht damals. Wir auch nicht. Das bleibt. Ja. Jesus gab ihnen den Auftrag, den sogenannten Missionsbefehl. Gefällt mir jetzt noch. Man sagt so, es steht ja gar nicht da. Ihr kennt den. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Alles gesagt. Und dann kam danach, nach einer längeren Zeit des Wartens wieder, das Pfingstereignis. Und sie wurden wirklich in die Lage versetzt, dass sie das umsetzen konnten. Weil vorher war es ein bisschen holprig, konnten das nicht. Und Pfingsten könnte ganz kurz gesagt auch mit diesen Slogans von Nike oder von Scania zu tun haben. Das eine habe dienstlich ein bisschen mehr zu tun als mit dem anderen. Mach's einfach. Einige von euch tragen vielleicht so Sachen sogar von Nike. Ha? Just do it. Tu's, mach's, vorwärts, go. Ha? Und ich fahre, das neulich entdeckt auf Arbeit, Nummernhalter da, wo die Autonummer da steht, steht genau das. Scania, time to act. Das macht, wenn du den Bus hinterher fährst. Haben nicht alle, aber ganz viele von uns. Time to act. Yes, bam, go. Vorwärts. Mach's. Und das gilt für Pfingsten auch. Tu es einfach. Oder das andere, was ich gefunden habe, da Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Hätten die Jünger damals entschieden, ja, wer weiß, wir sind 11, 12 Leutzen. Da draußen ganz viele. Die haben ganz anderes im Sinn. Pilgerer, die wollen feiern, lassen wir die doch. Es ist ein bisschen riskant. Wir haben in der Geschichte gelernt, was schwierig werden kann. Der eine ist gekreuzigt worden. Puh, ganz wild. Wer weiß, bewahren wir es lieber bei uns in so einem kleinen Hauskreis, konservieren das ein bisschen, machen ein Museum draus, fertig. Kann man machen. Haben sie nicht getan. Haben sie nicht getan. Hätten sie können. Problemlos. Man könnte es wahrscheinlich verstehen sogar. Und es hätte die Geschichte hätte Jerusalem niemals verlassen. Niemals. Geschweige denn von Galiläa und Samarien und irgends. Bis da. Diese Sache hätte Jerusalem nicht verlassen. Wenn sie es damals nicht gemacht hätten, zu viel Angst gehabt hätten, wäre es kaputt gegangen. Ein Teil davon, von dieser Weitergabe, haben Apostel erledigt, ganz sicher. Einen anderen Teil hat jedes einzelne Gemeindeglied erledigt, zum Beispiel eben diese 3000. Jeder für sich hat das gemacht, so gut er konnte. Einen anderen, weiteren Teil haben Pilgerer gemacht, die da waren in Jerusalem, es mitgenommen haben, wieder heim. Die haben einen Teil davon mitgenommen, irgendwas erzählt. Händler, die in Jerusalem waren, die haben das mitgenommen, wieder berichtet davon. Einen anderen Teil davon haben Soldaten mitgenommen, die damals im Römischen Reich stationiert waren, in Israel, Jerusalem, versetzt wurden und das mitnahmen. Das waren in der Geschichte ganz, ganz, ganz wichtige Personen. Die haben das transportiert, weil sie transportiert wurden und nahmen das mit. Und die haben das getan. Und dann später liest man von Missionaren, Märtyrern, Pastoren und so weiter. Jeder Einzelne entscheidet für sich, ich teile es weiter. Okay. Ohne diese Männer und Frauen hätte es bei uns niemals eine christliche Kirche gegeben. Irgendjemand hat es dir erzählt. Irgendjemand hat es mir erzählt. Hat sich getraut, mit mir darüber zu sprechen, obwohl das gar nicht so einfach war. Irgendwer hat es gemacht. Unsicher und riskant war das immer. Und das bleibt so. Das bleibt es. Aber irgendwer hat es gemacht. Ja. Und das ist wichtig. Von dem her, tu es einfach. Just do it. Ja. Zeit zum Handeln. Wir sind ungefähr 2000 Jahre danach. Wir könnten tun. Da gibt es noch ein anderes interessantes Zitat. Predige so stark du kannst und wenn es sein muss, benutze Worte dazu. Irritiert ein bisschen vielleicht, aber wir führen das jetzt nicht so weiter aus. Aber es hat damit zu tun, was ist eigentlich eine Predigt. Und wo beginnt das genau? Ich glaube nicht, dass es erst hier beginnt, da wo ich jetzt stehe. Es hat eine sehr, sehr, sehr große Vorlaufzeit. Und hört hier auch nicht auf. Was ist eine Predigt? Gewisse Menschen taten das bei dir. Gewisse taten das bei mir. Und sie haben das unterschiedlich getan. Wahrscheinlich nicht nur durch eine klassische Predigt, so wie wir es verstehen und sehen. Aber sie haben es gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Sie haben gegeben, was sie hatten. Mehr erwartet niemand von mir. Ich kann nur geben, was ich habe. Wenn ich nichts habe, wenn die Hände leer sind, dann sieht es ein bisschen dürftig aus, dann kann ich nichts geben. Aber ich kann auch nicht mehr geben als das, was ich habe. Mehr geht nicht. Aber das soll ich tun. Das soll ich tun. Auf ganz unterschiedliche Weise, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das sollen wir tun. Um, wie soll ich sagen, Gottes Sache zu fördern und Evangelium weiter zu verbreiten. Das ist das Ziel. Und das ist Pfingsten. Und für die mich auf WhatsApp finden und da das toll finden, was ich da schreibe, in meinem Status steht das genau ähnlich. Da schreibe ich nicht drunter, dass es Pfingsten ist. Aber für mich ist es das. Da steht, gib dein Bestes an dem Ort, wo du bist, mit den Mitteln, die du hast, und überlasse Gott den Rest. Steht schon ganz lang da. Das meint genau das. Das meint genau das. Und da schreibe ich nicht, und das gilt, das sage ich mir ja auch, das schreibe ich ja vor allem für mich. Ich muss nicht in dem Sinne perfekt sein. Immer. Aber das, was ich habe, mit den Möglichkeiten, die mir jetzt zur Verfügung stehen, in der Begrenztheit hinein, das soll ich tun, was ich kann. Nicht mehr, nicht weniger. Aber das soll ich tun. Und morgen habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten. Da muss ich mehr tun. Vielleicht habe ich weniger. Da muss ich mich da arrangieren. Aber das, in den Grenzen muss ich mich bewegen. Da soll ich es tun. Und in dem Sinne wünsche ich uns gesegnete Pfingsten. Gibt Zeiten zum Warten, Aushalten, wirklich bereit gemacht zu werden. Und dann irgendwann gibt es immer wieder Punkte zum Tun. Ich würde gern beten mit uns. Danke, Herr, dass wir allen Grund haben, Pfingsten zu feiern, dass du gekommen bist mit deinem Heiligen Geist, uns im wahrsten Sinne begeisterst, uns hilfst, unterstützt, deinem Ziel weiter und entgegenzukommen. Dass du deine Gemeinde baust, so ganz unterschiedlich, an ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt, mit ganz unterschiedlichen Personen. Und dass du uns damit einbindest, dass du das dir zutraust, mit uns weiterzugehen. Dass du uns das anvertraust, in aller Unterschiedlichkeit dir zur Seite stehen zu können. Danke, Herr. Und danke dir den Segen, den es noch geben wird, dass Menschen wirklich zu dir finden, dass du deine Gemeinde, deine Kirche baust. Amen.